Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zu Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das Scheitern einer Ehe hinterlässt immer tiefe Spuren im Leben aller Beteiligten, bei Mann und Frau natürlich, aber auch bei den Kindern. Untersuchungen aus den USA zeigen zwar, dass unter gläubigen, betenden Menschen Scheidungen seltener sind als in komplett laizistischen Kreisen, aber selbst der wöchentliche Gang in die Kirche, auch eine lebendige Beziehung zu Gott, sind keine letzte Garantie dafür, dass eine Ehe auch wirklich hält. Das bedeutet gerade für solche Paare, die im vollen Vertrauen auf Gottes Beistand an den Altar getreten sind, einen großen Schmerz. Wie kann man mit diesem Schmerz umgehen? Wie können die Wunden von Trennung und Scheidung heilen? Darüber haben wir vergangenen Monat mit Waltraud Sennewald und Bruno Weisenberger von der Gemeinschaft Familie Solitude Miriam gesprochen. Die Sendung können Sie im Podcast von Radio Horeb finden und nachhören. Das war die Lebenshilfe vom 20. August. Heute hören wir von den beiden, warum sie ihren besonderen Weg als getrennt Lebende in der Kirche auch als Berufung verstehen. Und so begrüße ich zunächst in Augsburg Waltraud Sennewald. Sie ist Leiterin von Solitude Miriam in Deutschland und Augsburg. Frau Sennewald lebt selbst getrennt von ihrem Mann seit 1995. Sie ist Mutter und Großmutter und widmet sich in ihrem Ruhestand ganz dem Projekt Solitude Miriam im Haus St. Joseph in Augsburg. Herzlich willkommen, Frau Sennewald.
Ja, grüß Gott, liebe Frau Fröhlich und liebe Hörer und Hörerinnen.
Ihre persönliche Geschichte, Frau Sennewald, von Trennung und innerer Versöhnung haben Sie in der vergangenen Sendung erzählt. Sagen Sie vielleicht aber doch bitte allen, die nicht dabei waren, kurz in ein paar Sätzen, was für eine Gemeinschaft ist die Familie Solitude Miriam, zu der Sie gehören und die Sie hier leiten?
Unsere Gemeinschaft hat sich gegründet aus einer eben zerbrochenen Ehe. Und unsere Gründerin, die Danielle Bourgeois, wurde dann 1981 gerufen und berufen, ihr Leben zu ändern und hat dann angefangen, Gruppen aufzubauen und eben Menschen in Trennung und Scheidung zu unterstützen, weil sie selber erlebt hat, was es bedeutet, was das für Folgen hat, welchen Schmerz, Leid. Aber eben auch, wenn man dann mit Gott den Weg geht, dass es dann auch wieder ein Weg der Trauer zur Freude wird.
Ja, danke. Zu dieser Gemeinschaft gehört auch Bruno Weisenberger, der seit 2017 in der Gemeinschaft ist und selbst seit 20 Jahren getrennt lebt. Herzlich willkommen, Herr Weisenberger, auch heute wieder bei uns.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Zunächst die Frage an Sie beide, Herr Weisenberger. Zuerst, tragen Sie selbst eigentlich noch den Ehering?
Ja, ich trage den Ehering, weil ich in der Überzeugung lebe, dass trotz Trennung und trotz Scheidung die Ehe weiter gültig ist.
Bei Ihnen, wie ist das bei Ihnen, Frau Sennewald?
Ja, auch ich trage den Ehering ganz bewusst und auch dankbar, denn es ist eben mein Zeugnis, eben auch der Weg der Treue zu meinem Mann, auch wenn wir getrennt bzw. geschieden sind. Und für mich Ehe eben einfach unauflöslich ist.
Frau Sennewald, Sie sagen beide, Sie stehen zum Ehesakrament. Wie war das denn in Ihrer persönlichen Geschichte? Wann haben Sie für sich verstanden, ja, unsere Ehe ist gescheitert und dennoch entscheide ich mich dafür, dass ich jetzt nicht eine neue Partnerschaft anstrebe, sondern weiter zu dieser gescheiterten Ehe stehe?
Ja, bei mir ist es ja so, dass ich von meinem Mann gegangen bin, aber in meinem Herzen war es immer klar, er ist und bleibt mein Mann, er ist der Vater meiner Kinder und ich hatte persönlich ein besonderes Erleben und zwar in der ersten Zeit, wie ich ja auch das letzte Mal schon gesagt habe, wo ich sehr verletzt war und wütend war, habe ich mir gedacht, vielleicht ist auch mal unsere Ehe nicht gültig und somit bin ich auch da in Augsburg zu einem Priester gegangen und habe das prüfen lassen oder ein Gespräch geführt. Und der hat ganz klar zu mir gesagt, eure Ehe ist gültig, da macht die Kirche nichts. Und wenn jemand Augsburg und den Dom kennt, ich bin dann da rausgegangen und war vor diesem mächtigen Dom gestanden. Und innerlich war es für mich klar, die Kirche hat jetzt auch für mich gesprochen, meine Ehe ist eine Ehe. Und ich habe eine Freude erlebt, weil das, was ich im Inneren selber gespürt habe, das ist mir da bestätigt worden und ich konnte es auch annehmen, dankbar annehmen und konnte das auch meinem Mann damals sagen.
Wie hat Ihr Mann denn darauf reagiert?
Mein Mann hat sich das einfach angehört und es war damals auch unsere Tochter, die jüngere Tochter, dabei und die hat gesagt, was heißt das denn? Und dann hat mein Mann ihr erklärt, obwohl er evangelisch ist, hat er gesagt, es heißt, dass unsere Ehe nicht aufgelöst werden kann, dass sie immer besteht.
Wissen Sie, ob das für das Kind irgendwie einen Unterschied gemacht hat?
Ob es für sie einen Unterschied gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie hat zumindest gehört, die Ehe meiner Eltern bleibt bestehen, auch wenn wir getrennt und beziehungsweise geschieden sind.
Wenn man heiratet in der Kirche, dann gehen wir ja immer davon aus, wir heiraten nicht alleine, sondern Gott, Jesus selbst ist der Dritte im Bunde. Was für eine Rolle spielt das in Ihrer, auf Ihrem ganzen Entscheidungsweg?
Das spielt für mich persönlich eine sehr große Rolle und auch für meine Entscheidung, denn wie ich das verstanden habe, immer mehr begriffen habe, dass Jesus der Dritte im Bunde ist, dass er den Weg jetzt mit mir weitergeht, dass er seine Treue hält, dass er so treu mit mir jetzt weitergeht, das gibt mir immer wieder neu die Kraft, eben einfach Ja zu sagen und den Weg mit ihm weiterzugehen. Und daraus resultiert ja auch diese Gnade, eben einfach der inneren Versöhnung, die ich dann auch auf diesem Weg erleben durfte.
Ja, danke, Frau Sennewald. Herr Weisenberger, was ist denn da Ihre Geschichte?
Ja, bei mir war es so, dass ich ja verlassen worden bin. Das war für mich damals ein Schock gewesen. Das ist jetzt inzwischen 20 Jahre her. Es war also im Jahre 2001 gewesen. Und ich habe lange gebraucht, das zu akzeptieren. Ich war aber damals schon mit der Kirche verbunden, hatte zurückgefunden zum Glauben und hatte so Halt bei anderen Gläubigen, hatte auch Halt in einer Gebetsgruppe und das war für mich sehr wichtig gewesen.
Wenn man als gläubiger Katholik in dieser Situation steht, dann merkt man ja spätestens dann automatisch, für die katholische Lehre gibt es keine Scheidung. Das ist ja heutzutage auch oft umstritten. Wie haben Sie das damals erlebt, Herr Weisenberger? War Ihnen das irgendwie, ist Ihnen das aufgestoßen irgendwie?
Nein, es ist mir nicht aufgestoßen, weil ich überzeugt war, dass die Ehe von Dauer ist. Das haben wir uns ja auch am Altar versprochen, bis dass der Tod uns scheidet. Und das hat für mich Gültigkeit gehabt. Es ist natürlich immer mal wieder der Rat an mich herangetreten worden, um zu überprüfen zu lassen, ob die Ehe annulliert werden kann. Das habe ich dann entsprechend auch getan. Bin zum Diözesanrichter gegangen, habe mich informiert. Und auch da war dann die Rückmeldung gewesen, dass die Ehe gültig ist und nicht annulliert werden kann.
Gucken wir vielleicht da mal kurz auf das Grundsätzliche erstmal auf Frau Sennewald. Erklären Sie uns vielleicht doch mal als Betroffene, warum Sie einverstanden sind damit eben, dass oder die katholische Lehre zu dem Punkt einfach, es gibt keine Scheidung im Katholischen aus Ihrer persönlichen Sicht.
Mich hat ein Wort von unserem Professor Dr. Rötzer sehr geprägt, der eben immer wieder gesagt hat, wenn es damals, ich gehöre auch zum Institut für natürliche Empfängnisregelung und bin da seit 81 auch dabei, und er hat immer gesagt, wenn die kirchliche Lehre wahr ist, muss sie lebbar sein. Das hat damals für mich eben immer gegolten, eben in der Beziehung von Empfängnisregelung. Aber das ist mir dann eben als große Hilfe auch gekommen, eben also in meiner Situation. Wenn die kirchliche Lehre wahr ist, muss sie lebbar sein. Und ich habe mich damals sehr stark auch mit Familiaris Consortio auseinandergesetzt und eben einfach auch die Schreiben von unserem Heiligen Vater gelesen. Und das war für mich eine derartige Stärkung und eine Klarheit. Also ich habe, wie ich damals gegangen bin, auch nicht diesen Durchblick gehabt über das Sakrament, so wie ich es heute habe. Aber ich konnte dann eben einfach auch verstehen, was der Heilige Vater uns vermittelt hat in Familiaris Consortio und wie er eben einfach das Verständnis entgegengebracht hat, dass eine Ehe also einfach scheitern kann. Aber dass es von der kirchlichen Lehre her eben einfach auch einen Weg gibt, der uns vermittelt wird, den nicht zuerst mal die Kirche vermittelt, sondern Christus selber, weil er hat ja diese Ehe als unauflöslich erklärt und hat eben auch als Dritter im Bund eben uns zugesagt, ich lasse euch nicht allein.
Das heißt, dieses Wort von Johannes Paul II., ich lasse, also das, was er sagt, Jesus sagt uns zu, er lässt uns nicht allein. Das lesen wir, wenn wir eine Ehe eingehen, ja gerne so, er lässt uns nicht allein, er wird uns helfen, dass die Ehe glückt. Aber irgendwie scheint es mir, haben Sie verstanden, dass dieses er lässt uns nicht allein weitergefasst ist, auch für diejenigen, also es ist nicht eine Zusage, dass die Ehe 100% glücken wird, sondern die Zusage, egal was passiert, lasse ich dich nicht allein.
Ja, es ist ja so, wie wir letzte Mal schon gesagt haben, wir sind ja alle und gehen alle mit gutem Willen in die Ehe. Und wir wollen auch, dass unsere Ehe gelingt. Und das ist für uns einfach dann ja eben, wenn wir merken, dass eben es in der Ehe bröckelt, weil es schwierig wird, dass Streit kommt, dass eben einfach die Gemeinsamkeit eben einfach auch verringert wird oder aufhört, dann erleben wir ja wirklich eben einfach so dieses Hin- und Hergerissene. Und für mich war es eben damals dann in dieser Situation einfach eine große Hilfe, eben unter Menschen zu sein, die mich ermutigt haben, die mich nicht allein gelassen haben, aber auch, dass ich Christus habe, der mit mir den Weg trotz meiner Unfähigkeit, denn das war ja auch meine Unfähigkeit, dass unsere Ehe gescheitert ist, dass ich dann einen Weg wieder neu finden konnte und durfte.
In Familiaris Consortio, sagen Sie von Johannes Paul II., steht auch ausdrücklich drin, dass es eben diese Fälle gibt, wo kein Miteinander unter einem Dach irgendwie mehr möglich ist?
Ja, er sagt es ganz klar und sagt, es gibt Situationen, wo es einfach die Folge hat, dass man sich trennen muss. Aber er sagt auch ganz klar, oder kann, aber er sagt auch ganz klar, wir sollten auch immer wieder den Ehewillen haben. Ist einfach auch an unserer Ehe unbedingt zu arbeiten, alles zu tun, um die Ehe zu erhalten. Aber er weiß es aus seiner eigenen Erfahrung, denn er war ja im Vorfeld in Polen als Bischof mit vielen Familien zusammen, dass es schwer sein kann und dass es auch manchmal zu Trennungen kommt oder zu Scheidungen. Aber er hat eben einfach da ermutigt und auch, was mich so berührt hat, eben aufgerufen, dass man Menschen, die in Trennung sind und in Scheidung sind, unbedingt Hilfe geben soll und beistehen soll. Und das ruft er so, also auch besonders den Menschen in der Kirche zu, den Priestern oder den Gemeindemitgliedern, dass wir also füreinander auch Verantwortung tragen und uns da nicht allein lassen sollen. Und er hat immer auch aufgerufen, eben einfach diesen Weg mit Gott zu gehen und den Weg des Verzeihens.
Wie erleben Sie das in der Kirche, dieses unterstützt werden, begleitet werden?
Also ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich eben schon in Gebetskreisen war und dass ich also große Unterstützung hatte und einen Halt. Aber von der Kirche her selber, von den Priestern her, waren es Einzelne, die da eben einfach uns unterstützt haben oder unterstützen. Es waren eigentlich mehr die Freunde, die ich hatte, die mich getragen haben. Aber in unseren Gruppen sind dann auch die Frauen und Männer gekommen und haben da ihr Not und ihr Leid geklagt, dass sie sich da nicht verstanden oder dass sie genügend Hilfe bekommen haben.
Ja, da setzt ja auch die Gemeinschaft Familie Solitude Miriam an, genau an der Stelle eben ganz besonders für diese Menschen eine Anlaufstelle zu sein, Gemeinschaft zu bilden, sich gegenseitig zu unterstützen, mit den persönlichen Erfahrungen auch zu beraten. Sie haben auch gesagt, dass nach der letzten Sendung sich der ein oder andere auch schon von unseren Hörerinnen und Hörern bei Ihnen gemeldet hat. Das ist sehr schön. Herr Weisenberger, Sie haben gesagt, Sie haben auch geschaut, kann diese Ehe annulliert werden? Und es wurde Ihnen gesagt, nein, da gibt es eigentlich keinen Grund für. Vielleicht geben Sie mal ganz kurz die Grundzüge. Wann ist es so, dass eine Annullierung überhaupt angedacht werden kann? Oder was ist der Grundgedanke dahinter vielleicht erstmal? Das ist ja nicht eine Scheidung, das denkt man ja immer erstmal nicht, dass eine Annullierung sozusagen die katholische Scheidung sei, das ist ja was anderes.
Ja, also die Kirche kennt keine Scheidung. Wenn das Sakrament der Ehe geschlossen ist, dann bleibt es sozusagen für immer. Es gibt höchstens die Möglichkeit, dass die Ehe annulliert ist. Das bedeutet, dass die Ehe nicht gültig zustande gekommen ist. Und da können sich also die Gläubigen an die Diözesanrichter wenden, ans bischöfliche Ordinariat und dort eben diese Frage prüfen lassen, ist die Ehe gültig zustande gekommen oder gab es da gravierende Hindernisse, sodass also letztlich die Ehe nicht gültig.
Ja, das sind so Hindernisse wie zum Beispiel, dass es eine vorherige Ehe gab und man nichts davon, der andere vielleicht nichts davon wusste oder dass der eine, man verspricht ja, dass man offen ist für die Kinder, die Gott schenken will, aber wenn jemand grundsätzlich Kinder ablehnt, dann ist das ein Annullierungsgrund, wenn die Ehe nicht vollzogen wurde, also nicht körperlich vollzogen wurde, ist es ein Hinderungsgrund. Und dann gibt es noch psychische Voraussetzungen auch. Nicht. Oder wenn jemand gezwungen wurde, ist ein Grund. Oder wenn die psychischen Voraussetzungen gar nicht dafür da waren, dass wirklich so eine Entscheidung für eine Ehe überhaupt eingegangen werden konnte. Also es sind immer, das wird ja immer wieder betont, es sind nicht irgendwie, dass es in der Ehe schwierig war, die Gründe, sondern immer etwas, was vor der Eheschließung schon da war.
Genau.
Man nennt es Ehewillensmängel, die eben da eben als Gründe für eine Eheannullierung geprüft werden, ob da was vorliegt.
Ist natürlich auch ein weites Feld und wird durchaus auch diskutiert, weil natürlich da die Definition manchmal schwer, die Linie sehr schwer zu ziehen ist. Es gibt sicher viele Ehen, wo viele Mängel am Anfang da waren. Keiner wird wahrscheinlich sagen, wir sind ohne Mängel in die Ehe gegangen. Ab wo ist es dann so, dass eine Annullierung gerechtfertigt ist, ist natürlich auch ein diffiziles Feld. Aber es gibt diesen Weg. Sie haben sich aber beide irgendwann also auch verstanden, nee, das ist es für uns nicht, sondern für uns ist es der Weg, dass wir unseren Lebensweg getrennt von unserem Ehepartner, aber dennoch in Treue zu ihm weitergehen. Wie Sie das versuchen genau zu leben und worin Sie da auch eine besondere Berufung sehen, das hören wir gleich hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb nach einer Musik. Getrennt Lebende in der Kirche, Zeugen für das Ehesakrament. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Waltraud Sennewald und Bruno Weisenberger. Beide gehören zur Gemeinschaft Familie Solitude Miriam, in der sich Menschen zusammengeschlossen haben, die eine gescheiterte Ehe als Hintergrund haben und sich gemeinsam stärken, um mit diesem ganz neuen Weg, aber innerhalb ihrer Ehe weiterzugehen, getrennt vom Ehepartner, aus welchen Gründen auch immer, offen für eine Rückkehr grundsätzlich in die Ehe, auch wenn es gerade im Moment nicht möglich ist, aber in Treue weiterhin zum Ehesakrament. Das ist der Weg, von dem Sie uns heute erzählen. Wie das in der Kirche eingebettet ist, das haben wir eben schon gehört. Vielleicht kommen wir nochmal zu einer Entwicklung, die jetzt in manchen Pfarreien irgendwie auf dem Vormarsch ist, in manchen Diözesen mehr als woanders, dass Paare, die wieder verheiratet geschieden sind, also geschieden sind und wie sich wieder verheiratet haben oder wo einer der Partner wieder verheiratet ist. In der alten Lehre der Kirche galt eigentlich, die Ehe ist unauflöslich. Wer sich für einen anderen Ehepartner entscheidet, lebt in Sünde. Ich sage es jetzt mal einfach ganz so scharf, wie der Grundgedanke ist dahinter. Daher eben eine Wiederannäherung an die Sakramente ist dann nicht möglich. Also Beichte nicht und damit auch nicht die Kommunion. Da hat man jetzt gesehen, das wirft ganz, ganz viele pastorale Fragen auf. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es einfach viel, viel mehr Menschen gibt, die geschieden sind und wieder verheiratet sind, weil einfach das Verständnis für die Lehre weggesackt ist und man das nicht mehr wirklich nachvollziehen kann. Das heißt, die Kirche steht da vor einer großen Herausforderung. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Es wird immer mehr gefordert. Es müsste möglich sein, auch in der katholischen Kirche wieder zu heiraten und dann ganz normal an dem kirchlichen Leben teilzunehmen. Ein der Versuch der Antwort darauf, es sind so Segnungsfeiern, das ist dann nicht mehr noch eine sakramentale Eheschließung, die ist nach wie vor nicht möglich, aber es gibt Segnungsfeiern an mancherorts für Menschen, also für Paare, wo einer oder beide wieder verheiratet sind. Die Frage an Sie, wie sehen Sie, Frau Sennewald, diese Entwicklung als Familie Solitude Miriam?
Wir sehen das natürlich schon mit gemischten Gefühlen, denn wir haben eben auch manche Erfahrungen gemacht und miterlebt, wo also der zurückgelassene oder der getrennt lebende Partner da sehr darunter leidet. Aber im Allgemeinen ist es so, dass von der Kirche her also auch wieder eine klare Haltung eigentlich da ist. Der Priester darf keine liturgischen Handlungen vornehmen, wenn eine Ehe noch besteht und eben nicht annulliert ist. Sonst würde das ja auch den Eindruck entstehen lassen, dass die Unauflöslichkeit der Ehe aufgehoben wird. Also die Kirche kann nicht gutheißen, was Gott ganz klar auch definiert hat, dass eben die Ehe unauflöslich ist. Aber, wie Sie schon sagen, eben, und wir das ja auch in unseren Gruppen erleben, es ist einfach eine große Not und es ist sehr vielfältig, wie die Scheidungen sind und dass sich die Menschen nach einer Segnung sehnen, ist verständlich, aber wie gesagt, es ist einfach, es darf keine zweite Ehe, es gibt keine zweite Eheschließung. Und da hat natürlich jetzt Johannes Paul II. Auch ganz klar eben darauf hingewiesen in Familiaris Consortio. Und unser jetziger Papst hat ja auch sich in Amoris Laetitia da sehr offen geäußert. Und ich denke, was er dann vorschlägt, eben einfach, dass die Menschen, die getrennt geschieden sind, eben einfach nicht allein gelassen werden, dass sie begleitet werden, dass unterschieden wird, oder also die Unterscheidung von der Kirche, von den begleiteten Priestern oder Personen, und dass sie eingegliedert werden. Wir brauchen auch als getrennt geschiedene bzw. wiederverheiratete Menschen einfach den Grund in der Kirche, die Botschaft, ihr seid geliebt, ihr gehört dazu, ihr seid nicht außenstehend. Das ist, denke ich, was ganz wichtig ist, eben zu sagen, es darf auch da, das ist mein ganz großes Anliegen, auch zwischen uns, die jetzt die Treue auf die Stores leben, wir dürfen keine Richterlichkeit ausüben, sondern wir müssen immer in dieser geschwisterlichen Liebe aufeinander zugehen, einander verstehen und eben auch versuchen, eben einfach die Wahrheit zu suchen und danach zu leben.
Ich habe von einer Frau gehört, die in der Situation ist, wieder verheiratet, geschieden, sich dann entschieden hat, eben nicht zur Kommunion zu gehen, darauf zu verzichten, bewusst einfach, weil sie sagt, sie hat gesagt, dass da ja auch sehr viel Positives dadurch wohl entgegenkommt, in dem Sinne, dass auch andere Menschen sich fragen, wie halte ich es denn mit der Heiligen Kommunion? Es gibt ja sehr viel mehr Sünden, in denen wir leben können, und wer nimmt sich da aus und haben wir überhaupt das Recht, da einfach hinzugehen, uns das einfach so zu nehmen? Also das heißt, so jemand kann auch wieder anregen, darüber nachzudenken, was ist Gnade, kann ich sie mir einfach nehmen? Das berührt ja ganz, ganz, ganz viele Fragen.
Ja, also ich denke, was eben einfach viel zu wenig auch vermittelt wird für Menschen, die wieder verheiratet sind. Einerseits eben, die Kirche liebt euch. Ihr gehört zur Kirche. Das ist, und kein, nicht weniger wie wir auch, wie jeder andere Christ auch. Aber was viel zu wenig, denke ich, vermittelt wird, ist, dass sie auch die geistliche Kommunion empfangen können. Und was Sie da eben gerade gesagt haben, erlebe ich und erleben wir auch in der Begleitung, dass Menschen, die in dieser Situation sind, gesagt haben, ich gehe bewusst nicht zur Heiligen Kommunion, aber ich mache die geistliche Kommunion und ich werde so beschenkt. Ich werde so da auch getragen und ich erlebe auch Jesus, wie er mich innerlich berührt und stärkt. Und ich glaube, das muss man einfach auch wirklich immer wieder auch sich bewusst machen. Christus hat viele Wege, zu uns zu kommen, in unseren Situationen. Und er möchte uns wirklich mit seiner liebenden Zuwendung eben einfach beschenken. Und ich glaube, das ist auch, und eine Frau hat mir auch gesagt, ich spüre das ja innen, dass ich nicht gehen soll. Aber das andere, was ich geschenkt bekommt, ist unendlich groß. Und zwar, weil es der Gehorsam ist, den ich ja diesem Wort Gottes gegenüber lebe.
Das heißt eben, Gott schenkt sich uns ganz im Sakrament der Eucharistie, auch der Beichte, aber er ist natürlich größer als das Sakrament selber. Und wenn wir da jetzt einfach so das drüber wegwischen und sagen, naja, wir müssen da irgendwie das Level niedriger hängen und es sind zu viele Menschen, die nicht mehr drankommen, dann kann es auch sein, dass wir uns da eine ganz große und wichtige Botschaft nehmen. Also ich weiß auch von anderen, die sagen, wenn jemand nicht zur Kommunion geht, bewusst, dann weckt das auch im anderen wieder neu die Gewissensbildung. Wie steht das denn mit mir eigentlich? Ich bin vielleicht verheiratet mit meinem ersten Mann, meiner ersten Frau, aber wie steht's denn sonst so mit meinem Gewissen?
Also ich glaube, das ist die Frage eben, die jeder sich selber stellen muss. Und ich glaube eben auch, ich habe das auch schon manchmal zu jemandem gesagt, eigentlich spürst du doch selber in dir, was Gott dir sagt. Und ich glaube, das ist eben auch, wenn wir unser Gewissen, wie es ja auch heißt, eben nach Humane Vitae, dass wir unser Gewissen bilden müssen und uns das orientieren müssen an der Lehre von Jesus, an der Lehre von der Kirche. Und eben einfach auch, dass dann wir auch selber innerlich eine Antwort von Gott bekommen.
Das heißt, wir betonen auch an der Stelle jetzt nochmal, dass in Amoris Laetitia, in dem Schreiben von Papst Franziskus, mehrfach auch betont wurde, die Ehe ist unauflöslich, das bleibt so, da hat sich an der Lehre der Kirche nichts geändert. Das Einzige, was Papst Franziskus da vornimmt, ist noch ein Blick nochmal auf die Not, die viele Menschen leben. Und da sagt er, man kann das vielleicht nicht alles über ein Raster kämmen, sagen so, wenn ich in der und der Situation bin, heißt das automatisch die und die Folge, sondern er bittet darum, dass man pastoral ganz genau hinschaut, wirklich, aber dieses genaue Hinschauen, das genaue Prüfen des Gewissens, was ist denn da mein persönlicher Weg, das bleibt uns, würde ich sagen, Herr Weisenberger, dann einfach doch nicht erspart, sondern es ist nicht so, dass einfach eine neue Regel eingeführt wurde, sondern es wurde dazu aufgefordert, genau hinzuschauen, eine genaue Unterscheidung der Geister vorzunehmen, die Gewissensbildung, wie Frau Sennewald sagte, zu schärfen und dann mithilfe der Kirche eine persönliche Entscheidung zu treffen, was das Thema Kommunion angeht.
Ja, das sehe ich genauso. Ich erlebe es ja auch, wenn ich selber im Gottesdienst bin, dass es Gläubige gibt, die eben nicht zur Kommunion gehen. Und dann stellt sich natürlich auch für mich die Frage, warum, welche Hindernisgründe gibt es bei demjenigen? Und ich habe da sehr großen Respekt vor diesem Mut letztlich auch, sich nicht einfach der Mehrheit anzuschließen und eben nach vorne zu gehen, sondern eben das Gewissen zu prüfen. Und wenn ich eben für mich meine, ich kann nicht zur Kommunion gehen, das entsprechend auch ein Zeugnis ist für die anderen. Der Betroffene sollte natürlich mit seinem Priester in Verbindung bleiben, beim Beichtvater eben sich um Rat, sich Rat holen. Und so glaube ich, dass das auch ein wichtiges Zeugnis für die anderen Gläubigen ist.
Und die, wenn es gesegnet werden kann, natürlich jeder Mensch, das haben wir ja auch im Kontext der Frage mit Segnung von Homosexuellen und so weiter ausführlich besprochen. Es gibt, jeder Mensch wird gesegnet. Es wird auch am Ende der Heiligen Messe, wenn der Priester den Segen spendet, nicht gesagt, es müssen all diejenigen rausgehen, die hier nicht würdig sind. Also jeder Mensch wird gesegnet. Es ist nur die Frage eben, es gibt Beziehungen. Die Beziehung selbst kann in dem Fall nicht gesegnet werden. Das gilt auch im Fall der wiederverheiratet geschieden. Es kann eine Segnung der Einzelnen sein, aber nicht der neuen Beziehung. Da hat sich die Lehre grundsätzlich im Wesen auch durch Amoris Laetitia, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht geändert. Frau Sennewald, um in dieser Lebenssituation weiterleben zu können, haben Sie gesagt, die Kirche ruft dazu auf, diese Menschen zu unterstützen, Menschen wie Sie, die sich dafür auch entschieden haben, allein zu bleiben. Was brauchen denn, was würden Sie sagen, was brauchen Sie denn als getrennt Lebende in der Kirche, besonders von der Kirche?
Also ich möchte jetzt einfach nochmal das Wort von Johannes Paul, was er schreibt. Also wir brauchen solchen Menschen, muss die kirchliche Gemeinschaft ganz besondere Fürsorge zuwenden und ihnen Wertschätzung, Solidarität, Verständnis und konkrete Hilfe entgegenbringen, damit es ihnen möglich ist, auch in ihrer schwierigen Situation die Treue zu bewahren. Und eben dann weiter, man wird ihnen helfen, zu einer Haltung des Verzeihens zu finden, wie sie von der christlichen Liebe geboten ist. Und das ist etwas, was jeder Mensch braucht. Da geht es nicht nur um die getrennt Geschiedenen. Wir brauchen die Wertschätzung des anderen, die Solidarität. Aber in diesen Situationen, wo wir sind, und da denke ich an eine Frau, die eben dann ja auch alleinerziehend war, die eben auch sagt, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass die Kirche da ein bisschen mehr auch um die Kinder sich sorgt. Weil eine Frau, die allein oder auch ein Mann, der alleinerziehend ist, es weiß jeder, in welche Situation man da kommt, Anspannung, Grenze, Sorge und Not. Und dass da eben einfach auch auf da Unterstützung da ist, dass man dass vielleicht andere Familien die Kinder mal einladen oder so weiter und so weiter. Und ich glaube, das brauchen wir. Und in der Kirche, wie wir auch schon ein Buch rausgegeben haben, die Kirche, die liebt euch. Also wir gehören dazu, jeder in seiner Weise.
Herr Weisenberger, was glauben Sie, was kann die Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden, besonders für die getrennt Lebenden tun?
Ja, wir sollen auf jeden Fall für die Betroffenen beten, wenn wir ins Gespräch mit Betroffenen kommen, ihnen auch Mut machen, ihnen deutlich machen, sie sind weiterhin in der Kirche, sind Glieder der Kirche, sie sollen weiterhin eben am Messopfer teilnehmen, sollen beten, sollen vielleicht auch in eine Gebetsgruppe gehen und ja, durch ihre aufopferungsvolle Arbeit in der Familie, wenn sie eben zum Beispiel dann alleinerziehend sind, dass das auch eben sehr wertvoll ist, und da einfach ihnen Mut zu sprechen.
Wenn wir jetzt von Berufung sprechen, der besonderen Berufung, auch die jetzt so auf Sie zugekommen ist, Sie haben die sicher nicht gewählt. Herr Weisenberger, was sagen denn die getrennt Lebenden den Eheleuten? Was ist Ihre Botschaft an die Eheleute oder auch an andere Singles, die rumlaufen?
Also wir als Geschiedene, die wir weiterhin treu zum Ehesakrament stehen, wollen natürlich Zeugnis ablegen für diesen Wert und für die Unauflöslichkeit der Ehe. Also wir wollen Zeugnis geben, denn die anderen sehen natürlich, dass wir getrennt sind, geschieden sind, aber trotzdem weiterhin eben in die Heilige Messe gehen, weiterhin Freude im Leben haben, weiterhin eben versuchen, zum Ehepartner, zum getrennt lebenden Ehepartner oder zu den Kindern eben in Kontakt zu bleiben. Und ich glaube, das ist unsere wichtige Aufgabe, einfach zu vermitteln, trotz Trennung, trotz Scheidung ist die Ehe gültig, das Sakrament bleibt bestehen.
Frau Sennewald, kann das auch eine Anregung auch für diejenigen leben, die noch in ihrer Ehe leben, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben und so?
Ja, ich glaube unbedingt. Also Ich gehe jetzt nochmal auf die Berufung unserer Gemeinschaft zurück. Also unsere Danielle, die ja dann angefangen hat, mit Menschen, die getrennt oder geschieden sind, zu arbeiten und eben Gruppen aufzubauen. Da kamen dann eben auch Menschen, die Schwierigkeiten in der Ehe haben. Und das ist auch unser Anliegen, eben als erstmal wirklich, wie es Herr Weisenberger sagt, die Menschen zu unterstützen. Schaut, arbeitet an eurer Ehe, bleibt, sucht Hilfe. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und ich kann auch sagen, es ist auch bei uns in Kanada eben einfach auch, es kommen auch Leute, denen es gut geht in der Ehe, denen einfach unsere Spiritualität gefällt. Eben einfach das, was wir ja eben als Thema auch, glaube ich, heute für unsere unter anderem haben, von der Trauer zur Freude zu kommen. Und dann möchte ich noch mal eins mit hineinbringen, unsere ganz besondere Berufung, die wir ja haben, von Solitude Mariam, die unsere Danielle von Jesus selber eben empfangen hat, 1981. Ich bin da immer sehr berührt, weil das genau in dem Jahr, wo Familiares Consortio rauskommen ist, hat Gott in Kanada eben diese Berufung für Solitude Myriam geschenkt. Und da ist es eben auch so, dass Jesus, und das ist anerkannt von der Kirche, darum darf ich das eben sagen, dass Jesus eben sogar der Daniel im Traum eben auch gesagt hat, sammle diese Menschen, die in Not sind. Sammle sie und ich möchte sie heilen. Er kennt unsere Traurigkeit. Also das ist, möchte ich jetzt einmal für die Menschen in Trennung und Scheidung sagen. Er weiß um unsere Not und wenn ich ihn und er will, dass wir wieder zur Freude gelangen. Und sogar diese Berufung, die Herr Weisenberger und ich ja auch sagen, wir weihen uns ganz besonders auch für diesen Weg, um also für das Ehesakrament Zeugnis abzugeben, um nicht nur jetzt an uns getrennt geschiedenen Menschen zu appellieren, sondern auch an die anderen sagen, gebt nicht auf, egal was in der Ehe sich im Moment abspielt, aber auch den anderen, denen es gut geht. Ich sage mir, ich bete immer für diejenigen, denen es gut geht, weil ich bete, Herr, gib ihnen ganz viel Gnade, dass sie Ausstrahlung haben, dass die Ehe also wirklich einfach auch wieder Licht in die Welt hineinbringt und eben Menschen einfach auch erkennen, was das für ein Gnadengeschenk, ein Sakrament ist, das Gott uns allen ja angeboten hat.
Und wie sieht das aus mit Ihrem Ehepartner? Sie sind jetzt sozusagen noch über den Bund verbunden miteinander, über das Sakrament. Sie tragen auch beide als Zeichen dafür weiterhin den Ehering. Aber ich denke, im konkreten praktischen Leben ist ja für viele von Ihnen so ein direkter Kontakt zu dem Ehepartner gar nicht mehr möglich, vielleicht weil er auch einen ganz anderen Weg gewählt hat. Bleiben Sie dem Ehepartner oder der Partnerin noch weiter irgendwie anders verbunden, als wenn Sie jetzt gesagt hätten, das war's?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Eben bei uns ist es so, dass ich also trotz dieser Trennung und der Scheidung und auch der Entscheidung meines Mannes, dass er jetzt die Ehe nicht wieder aufnehmen möchte, aber wir trotzdem in einer guten Beziehung und Verbindung sind. Das war natürlich am Anfang nicht so. Und ich denke eben einfach auch, wenn wir, die eben jetzt in unserer Verletztheit und Not eben einfach auch dann den Weg gehen, der Annahme des Vergebens, was wir das letzte Mal ja mehr besprochen haben, und auch versuchen, eben im Herzen eine versöhnte Haltung wieder zu unserem abwesenden und getrennt lebenden Ehemann oder Ehefrau zu bekommen, dann strahlen wir auch schon was aus. Und bei uns in der Familie ist es so, wir haben dann immer alle Familienfeste miteinander gefeiert und ich habe einfach auch, ich kann auch meinen Mann eben einfach in manchen Dingen auch fragen. Er ist nicht in einer neuen Beziehung. Das ist natürlich erleichtert, das alles auch. Aber bei uns war es so, dass eben Gott somit auch uns einen Heilungsweg, auch wenn wir nicht zusammen leben, geschenkt hat.
Wie sieht das denn aus mit denjenigen, die vielleicht wissen, dass der andere Partner doch sich für eine neue Beziehung entschieden hat?
Das ist natürlich was, also da ist es schon sehr schwer. Also wir erleben das ja in den Gruppen, also da kommen dann so Situationen, wo es heißt, mein Mann hat jetzt wieder eine Freundin oder meine Frau, ich möchte immer da beides eben, er heiratet und sie heiratet und jetzt auch eben, oder haben wieder Kinder. Und das ist also schon eine ganz große Herausforderung für den zurückbleibenden Mann oder Frau. Und das ist auch ein Leid, wo wir immer wiederum eben darum die Schritte, die wir eben auch immer anbieten, der Vergebung, der Annahme der Vergebung, immer wieder auch neu tun müssen. Also das ist wirklich, wie ich es letztes Mal auch schon gesagt habe, ein Prozess. Das ist ein vielleicht auch ein langer Prozess, bis man da selber immer wieder dann in den Frieden findet oder die Freude wieder erhält, weil das immer wieder neue Herausforderungen sind. Oder eben gerade wenn Kinder, über die Kinder die Probleme nochmal immer wieder neu aufbrechen.
Herr Weisenberger, wie sehen Sie sich weiterhin mit Ihrer Frau verbunden, außer eben über den Ring, das Symbol für das Sakrament?
Ja, persönlich können wir leider nicht mehr miteinander sprechen, sodass also nur der Weg über das Gebet bleibt und den nutze ich aber auch. Ich bete täglich für die Frau, für die Kinder und empfehle es eben Gott an, denn ich bin mir sicher, sie leiden sehr unter der Trennung. Auch die Kinder leiden sehr darunter, auch wenn sie es nicht so direkt mitteilen können. Aber so viel Mitfühlen ist natürlich möglich, dass man das erahnen kann. Also ich bitte Gott, dass auch sie immer wieder die Gnade geschenkt bekommen, sich geliebt zu wissen, auch wenn jetzt in meinem Fall der Vater nicht mehr da ist.
Getrennt Lebende in der Kirche, Zeugen für das Ehesakrament. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wenn die Ehe gescheitert ist, was ist dann unser Platz in der Kirche? Vielleicht bleiben manche alleine, auch um dem Ehesakrament dennoch treu zu bleiben. Solche gläubige Katholiken haben sich in der Gemeinschaft Familie Solitude Miriam zusammengeschlossen, um eben innerhalb der Kirche trotz der Trennung, trotz der Scheidung eventuell auch dem Ehesakrament treu bleiben zu können, das wirklich als ihren persönlichen Weg und auch als Zeichen für die Kostbarkeit des Ehesakramentes zu leben. Waltraud Sennewald und Bruno Weisenberger von der Gemeinschaft Familie Solitude Miriam sind unsere Gäste hier in dieser Sendung. Ich begrüße zuerst erstes Frau Lugert, die uns aus der Gegend von München anruft. Grüß Sie, Frau Lugert.
Grüß Gott. Ich hätte gerne zwei kleine Beiträge gemacht. Erstens, ich habe jetzt in der Corona-Zeit fast jeden Abend im Internet Heilige Messe mitgefeiert. Und das heißt dadurch natürlich auch die geistliche Kommunion empfangen. Und ich muss sagen, ich habe da eine Innigkeit erfahren, die ich sonst nie hatte. Wenn ich vorgehe, manchmal bei Gedränge und was weiß ich alles. Und ich wollte nur Mut machen. Also wer nicht zur Kommunion gehen kann, die geistliche Kommunion zu empfangen. Und das Zweite ist, wir hatten in unserer Pfarrei jahrelang ein monatliches Treffen alleinerziehender Mütter ohne Kinder. Und denen hat es so gut getan und da sind 10 bis 15 Leute gekommen. Also auch dazu möchte ich Mut machen.
Dankeschön, Frau Lugert, dass Sie das beigetragen haben.
Ja, auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören in die Nähe von München. Alles Gute Ihnen, Frau Lugert. Dann höre ich eine anonyme Hörerin oder Hörer. Grüße Sie. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich habe folgendes Problem. Ich war 30 Jahre verheiratet. Dann hat sich mein Mann scheiden lassen. Wir waren kinderlos. Er war schuld. Er wusste das vor der Ehe oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, er hat das jetzt angegeben. Ja, wir wären ja kinderlos und die Ehe könnte ja annulliert werden. Das Gericht in Freiburg hat ihm kein Recht gegeben, aber sein Pfarrer hat gesagt, er könnte dann trotzdem zur Kommunion gehen.
Ja, also ich gebe es gerne mal an Frau Sennewald weiter. Ein Fall aus dem Leben, Frau Sennewald, was meinen Sie?
Also es kommt jetzt darauf an, ob ihr Mann wieder in einer neuen Beziehung ist. Wenn er nicht in einer neuen Beziehung ist und allein lebt, kann er ja ohne weiteres zur Heiligen Kommunion gehen.
Ja, aber er ist in einer neuen Beziehung und deswegen wollte er, warum er die Ehe annullieren lassen wollte, damit er vielleicht wieder katholisch heiraten kann. Das vermute ich.
Ja, das ist leider Gottes, was Sie sagen, eben einfach auch ein für uns eben in den Gruppen, wo wir immer wieder hören, dass die Priester da eben dazu ermutigen. Und eben, wir verstehen das nicht, weil normalerweise, wenn jemand dann eben einfach in einer neuen Beziehung lebt und die Ehe nicht annulliert ist, dann muss man einfach sagen, ist es nicht in Ordnung. Und Kinderlosigkeit, das kann man auch nicht als Annullierungsgrund ansehen, denn sie waren ja bereit, Kinder zu empfangen und wenn eben dann einfach aus natürlichen oder nicht möglich ist, dann ist das kein Grund zur Annullierung.
Da haben die Gerichte aber dann auch klar, ich meine, das versuchen dann viele, sowas als Annullierungsgrund dann zu finden, eben weil oft ist es ja so, dass die Leute dann hingehen zu der Annullierungsstelle, um zu gucken, zum Offizialat, um einen Grund irgendwo zu finden. So einfach ist es nicht. Allerdings müssen wir jetzt natürlich hier sagen, so auf die Ferne, wir wissen natürlich alle nicht, welcher Weg da von Ihrem Mann mit dem jeweiligen Priester gegangen wurde. Frau Sennewald, ich höre von Ihnen, es gibt viele Priester, die das sehr leicht machen. Aber wie es in dem konkreten Fall jetzt genau aussieht, ist natürlich schwer zu sagen, ob da eben dieser Weg der Unterscheidung gegangen wurde wirklich oder nicht. Das können wir natürlich aus der Ferne überhaupt nicht beurteilen.
Da haben Sie vollkommen recht. Aber ich sage, ich kenne eben einfach das auch aus unseren Gruppen, wo das immer wieder geraten worden ist und eben auch die Leute zu uns dann kommen und enttäuscht sind, weil sie sagen, also eben was jetzt Papst Franziskus eben sagt, dass man begleitet, unterscheidet und eben eingliedern hilft, dieser Weg muss dann schon gemacht werden. Aber das ist oftmals nur so ein Rat oder eine Ermutigung. Das muss schon dann geschehen. Dann ist es dann...
Was raten Sie denn unserer Hörerin, wie kann unsere Hörerin da jetzt mit umgehen? Ich meine, sie hat ja keinerlei Einfluss darauf, wie das jetzt genau vor Ort läuft, ohne dass wir das jetzt genau sagen können, was da genau gelaufen ist. Aber Sie sagen ja, das kommt oft vor, dass den Paaren, die dann zu Ihnen kommen und die im Grunde das selber als Not empfinden, dass da mit der Kirche so leicht, einfach von der Kirche so leicht damit umgegangen wird. Was können Sie denn jemandem raten, der das eben so erlebt, wie das so läuft und darunter leidet?
Ja, zuerst eben einfach mal, dass man sich das anhört und eben mit den Menschen ins Gespräch geht, dass man ins Gebet geht, dass man, weil da ist ja, jetzt kommt wieder das, was wir von Anfang an sagen, da kommt ja ein Schmerz hoch und da ist erstens meist die Trennung oder schon eben ja auch noch nicht aufgearbeitet wahrscheinlich und steht mittendrin und da braucht man eben dann diese Begleitung und eben einfach auch diese Wege, wo wir als geistig eben empfehlen, eben Heilung der Wunden, eben einfach auch Annahme der Situation, aber das sind alles Prozesse und somit versuchen wir halt da den Menschen beizustehen und zu ermutigen, nicht aufzugeben und weiter den Weg auch mit Christus zu gehen, eben selber auch vertieft.
Man fühlt sich ja in der Kirche gerade oft so mit seinem Scheitern irgendwie etwas alleine, gedemütigt und so. Das haben wir ja in der letzten Sendung auch schon gehört. Da ist es vielleicht auch gut und wichtig, dass wenn man andere kennenlernt, die in einer ähnlichen Situation sind.
Ja, unbedingt. Also drum ist es auch so wichtig, dass es eben also Gruppen gibt. Ich meine, ob das eine Gebetsgruppe ist oder eine andere christliche Gruppe oder eben wir von Solitude Myriam und es gibt ja auch noch andere Gemeinschaften, wo man einfach aufgefangen wird. Man braucht in dieser Situation einfach Menschen, die einen verstehen, die einen ermutigen, die einen tragen, die eben für einen da sind. Kann man einfach nur sagen, eben wenn der Heilungsweg und die Situation eben, dass ich nicht allein bin, dann wird es leichter. Ich sage immer, das ist ein Prozess, aber der Weg wird leichter. Es ist wirklich, wie wir sagen, wir erleben das ja auch dann, ein Weg von der Trauer zur Freude. Aber wir dürfen die Trauer, die Wunden und die Enttäuschung und das also nicht einfach verdrängen, sondern ernst nehmen.
Ja, ich hoffe, es war für Sie etwas dabei.
Ja, vielen, vielen Dank, ja. Danke.
Wir werden dann auch am Ende die Möglichkeiten nochmal angeben, wie man zur Gemeinschaft Solitude Myriam Kontakt aufnehmen kann. Danke für Ihren Anruf. Es geht weiter mit einer weiteren Hörerin, Hörer, deren Name ich nicht erkennen kann. Hallo?
Hallo, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich wollte jetzt anonym bleiben und ich möchte eines dazu sagen, dass es so ein schwieriges Feld ist. Und dass man das von außen auch oft gar nicht beurteilen kann. Ich kenne nämlich zwei Menschen, die wirklich liebevoll geschwisterlich zusammenwohnen. Aber von außen kann man das ja nicht beurteilen. Also gibt es da auch sehr negative Beurteilungen. Und da muss ich sagen, ich kenne die zwei halt sehr, sehr gut und ich weiß es. Ich kann es wirklich Ihnen von Herzen glauben, aber es ist sehr schwer, wenn Menschen geschwisterlich zusammenwohnen,
Die sogenannte Josefs-Ehe.
Sehr viel Negatives hineingetragen wird.
Ja, die sogenannte Josefs-Ehe ist ja auch eine Möglichkeit, die Situation, auf die Situation eine Antwort zu finden. Ja. Aber ganz wichtig, denke ich, was Sie sagen, Herr Weisenberger, denke ich auch, man muss sich wirklich hüten, von außen zu urteilen, was in einer Paarbeziehung da wirklich gerade läuft.
Das steht uns allen nicht zu und es ist so schwierig. Ja, muss ich halt einfach sagen, da bin ich traurig darüber, dass so viele Menschen so schnell negativ urteilen.
Mhm. Danke, dass Sie das beigetragen haben. Deswegen Wiederhören. Den Ball spiele ich gerne noch an Herrn Weisenberger weiter. Sie haben ja mit Paaren eben in Konfliktsituationen zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es schon eh schwer ist und dann man aber auch nicht sein ganzes Privatleben nach außen kehren will und dann die Leute auch noch reden, es ist ja wirklich dann manchmal sehr, sehr schwer.
Das ist richtig, weil die Betroffenen fühlen sich eh ausgestoßen, einsam. Und wenn dann eben noch schlecht geredet wird, wenn sie das mitbekommen, dann ist es für sie natürlich doppelt schwierig. Drum ist es also so wichtig, andere Menschen zu finden, die vielleicht in einer ähnlichen Lage sind oder die zumindest viel Verständnis aufbringen, sodass man also sein Herz da ausschütten kann und entsprechend auch wieder gestärkt wird. Also das ist unbedingt notwendig.
Gucken wir nochmal zum praktisch Konkreten. Frau Sennewald, wie kommt man am besten in Kontakt zur Familie Solitude Miriam? Wie geht man vor, wenn man sagt, ich merke, ich bin in einer Situation, sei es, die Ehe ist ein großer Konfliktpunkt, sei es, ich bin alleine, wir sind allein aus dem anderen, einen oder anderen Grund, oder ich merke, ich bin in einer neuen Partnerschaft und irgendwie habe ich noch nicht so richtig meinen Platz damit gefunden. Wie kommt man zu Ihnen?
Also zu uns kommt man auf alle Fälle, wir haben eine sehr gute Homepage, das ist die www.familiesolitudemiriam.org und da kann man schon mal reingehen und eben einfach auch Kontakt mit uns aufnehmen und gut ist schon mal, wenn man eben Internet hat, eben einfach da mal auf unsere Homepage zu gehen, da kriegt man schon sehr viel mit und wie gesagt, unsere Privatadressen sie hinterlassen wir auch und dann können die Leute mit uns in Kontakt kommen. Das ist ja auch eben durch die letzte Sendung Gott sei Dank schon passiert und ja, ich möchte aber vielleicht darf ich nochmal was sagen, eben auch zu der letzten Anruferin. Also es ist wirklich so, dass wir nicht urteilen, wir nicht richten wollen. Das ist ein Auftrag, den wir alle haben. Und eben, wie sie sagt, wir können nicht hineinschauen, wir können nur, darum ist es wichtig, in ein persönliches Gespräch zu kommen. Aber pauschal zu urteilen, das ist nicht unsere Aufgabe und das dürfen wir auch nicht. Das
möchte ich nur einfach sagen. Wie gehen Sie denn mit Paaren um in Ihrer Gemeinschaft, die in einer neuen Beziehung leben, nachdem sie geschieden sind?
Also ich kann immer nur sagen, in unseren Gruppen sind mehr oder weniger also Menschen in Trennung oder Scheidung. Aber in den Seminaren haben wir eben einfach schon wieder verheiratete Christen eben gehabt. Und die waren immer sehr froh, wenn wir so versucht haben, die kirchliche Lehre eben einfach auch so zu vermitteln. Und oft ist eben uns gesagt worden, warum hat man uns das nicht früher gesagt? Also das ist etwas, wo wir erleben und sie erleben auch bei uns in den Seminaren eben einfach auch, dass wir sie einladen, dass sie zur Kommunion vorgehen, eben einerseits geistliche Kommunion, aber wir machen das dann eben aber auch so und sagen, geht mit uns vor, also und lasst euch segnen von dem Priester, also auch da den Zuspruch, ihr seid nicht ausgeschlossen, auch wenn ihr die Heilige Kommunion nicht empfangen könnt. Und das war bis jetzt, was ich erlebt habe, immer, also haben die Menschen gut angenommen.
Und in Ihren Seminaren, worum geht es da?
Ja, also hauptsächlich eben auch um die Heilung, um den Heilungsweg, eben wie wir schon Annahme, Vergebung, Versöhnung, dass eben die Menschen eben von der Trauer zur Freude geführt werden. Und wir erleben das auch in diesen Wochenendseminaren, wo wir haben, dass eben einfach die Menschen ganz anders, also zuerst nur so traurig eben auch kommen, aber eben auch mit einem Lächeln wieder gehen, weil sie gestärkt werden, ermutigt werden. Und dann muss es natürlich weitergehen, aber das erleben wir voller Dankbarkeit.
Herr Weißenberger, wenn Sie an Ihrem Weg da mit der Familie Solitude Miriam denken, was hat sich für Sie dadurch verändert?
Ja, ich war damals sehr froh, als ich diese Gemeinschaft gefunden habe. Geändert hat sich, dass ich einfach andere Betroffene gefunden habe, die ich vorher eben nicht hatte. Ich weiß natürlich von anderen, die auch geschieden sind, aber nur wenige gehen eben diesen christlichen, katholischen Weg. Und dadurch war es für mich eine große Freude, eben andere Gläubige zu finden, die auch getrennt und geschieden sind, und dass man sich so gegenseitig bestärken kann. Denn das andere war vorher für mich schwierig, weil ich mich so allein gelassen gefühlt hatte, als ob ich vielleicht einen Weg gehe, der nicht auch in Ordnung ist. Wenn eben niemand da ist, der einem da eine positive Rückmeldung geben kann, dann kann man natürlich in Zweifel kommen, ob der eigene Weg wirklich der richtige ist. Und dadurch war die Gemeinschaft für mich sehr wertvoll, einfach zu hören, die katholische Kirche lehrt das, was ich eben vorher schon auch als Überzeugung hatte, und entsprechend auch, man wird durch die Gemeinschaft mit den anderen gestärkt, auch auf diesem Weg treu weiterzugehen.
Mhm. Dankeschön, Herr Weißenberger. Auch Dankeschön, Frau Sennewald. Gleich gebe ich noch die Möglichkeiten an, wie man an Ihre Kontaktdaten auch noch drankommen kann. Ich möchte noch ganz zum Schluss, Frau Taubinger hat sich noch gemeldet aus Dresden. Ich grüße Sie vielleicht ganz kurz, wir haben nur noch ganz wenig Zeit.
Ja, grüß Gott, ja. Wir sind in Dresden auch schon eine kleine Gruppe, die sozusagen so Sympathisanten sind. Ich wollte nur noch mal genau nachfragen, wenn man geschieden ist und getrennt lebend, aber keinen Partner hat, dann darf man ja trotzdem auch an der Heiligen Kommunion teilnehmen und auch zur Heiligen Beichte gehen.
Genau, vielleicht Frau Sennewald, nochmal kurze Antwort drauf.
Mhm. Auf alle Fälle, ja, das ist ganz klar.
Nicht die Trennung ist das Problem. Ne? Nicht die Trennung an sich ist für die Kirche die Schwierigkeit. Die Kirche weiß, man kann ja völlig schuldlos sein an einer Trennung auch, nicht? Oder manchmal, vielleicht beichtet man auch die Schuld, aber dann ist es ja vorbei. Man ist ja nicht eine, die ständig wiederholt wird.
Und darf ich noch einen Satz eben auch sagen, was ich selber erlebe, eben einfach auch in uns meinen eigenen Gemeinden, wo ich jetzt immer war und gelebt habe. Es gibt auch viele Menschen, die sind in keiner Gruppe, aber leben trotzdem dieses Eheideal, dieses katholische Eheideal. Das sehe ich auch bei uns in unserem Haus, also kommen auch Leute zur Anbetung, die sich für diesen Weg entschieden haben, aber jetzt deswegen nicht zu uns in die Gruppe kommen. Weil sie mit Gott leben, weil sie das eben einfach da ihre Kraft und Stärke bekommen.
Und Frau Traubinger, Sie sagen, es gibt auch auch schon in Dresden eine kleine Gruppe, die sich auch gegenseitig unterstützt. Und im Grunde leben Sie ja, es geht ja da um die Treue zum Ehesakrament, auch in der Situation der Scheidung. Das heißt, im Grunde gibt es ja überhaupt keinen Grund, nicht zu den Sakramenten zu gehen.
Ja, genau. Ich wollte das einfach nur nochmal zur Klarstellung sagen.
Nochmal präzisieren, genau.
Genau. Ich danke vielmals und ja, wir wollen auch weiter in Kontakt bleiben.
Dankeschön, Frau Taubinger, für Ihren Anruf. Viel Segen Ihnen auf Ihrem Weg. Dankeschön, Frau Sennewald und Herr Weißenberger, dass Sie uns hier nochmal auch Ihre persönliche Geschichte erzählt haben. Ich denke, das macht vielen Mut zu wissen, dass Sie nicht alleine sind. Es ist sicher nicht einfach, damit auch so in die Öffentlichkeit zu gehen. Danke, dass Sie das gemacht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich erkundigen über die Kontaktmöglichkeiten zu Frau Sennewald direkt als Leiterin von Familie Solitude Miriam in Deutschland und Österreich oder auch über die Internetseite. Die Kontaktdaten finden Sie, können beim Hörerservice anrufen von Radio Horeb unter 08328 921 110. Das ist die Nummer des Radio Horeb Hörerservices, 08328 921 110, oder Sie schauen auf die Internetseite horeb.org und dann im Programm von Radio Horeb unter der Lebenshilfe von heute im Infofeld i-Details. Da finden Sie auch die Kontaktdaten. Dankeschön, Frau Sennewald, Herr Weißenberger. Wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen für Ihren Weg, und Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Tag.